Fahren Fonds, die von einer KI verwaltet werden, bessere Renditen ein als passive ETFs? Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 10. März 2024. Heute geht es um KI im Fondsmanagement. Zuerst werde ich erklären, wie weit die KI-Technologie bereits fortgeschritten ist. Dann werde ich was dazu sagen, wie KI konkret im Fondsmanagement eingesetzt wird. Dann werde ich was dazu sagen, ob KI-Fondsmanager besser performen als ETFs oder als menschliche Fondsmanager. Und dann werde ich noch darauf eingehen, ob KIs künftig besser performen könnten als ETFs und ETFs somit obsolet machen könnten. Und am Schluss werde ich dann in einem Fazit sagen, was das alles konkret für die Geldanlage bedeutet. Ein kurzer Disclaimer vorweg, also ich selbst bin kein IT-Experte. Ich habe mir das Wissen, das ich im Folgenden vorstelle, nur angelesen. Deshalb, wenn hier Fehler drin sind oder ihr Kritik habt oder auch Anregungen, dann schreibt mir gerne eine E-Mail. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben, zum Beispiel, wenn ihr Themenwünsche habt. Meine E-Mail-Adresse ist info@buyandhold-podcast.de. Nun zurück zum Thema KI. Also es ist so, dass es zwei Arten von KIs gibt. Es gibt die starke KI und die schwache KI. Bei der schwachen KI ist es so, dass das Computerprogramme sind, die keine Kreativität haben und auch keine wirkliche Lernfähigkeit. Die Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt erklärt auf ihrer Internetseite:
Die schwache KI besitzt keine Kreativität und keine expliziten Fähigkeiten, selbstständig im universellen Sinne zu lernen. Ihre Lernfähigkeiten sind zumeist auf das Trainieren von Erkennungsmustern oder das Abgleichen und Durchsuchen von größten Datenmengen reduziert. Mit ihr können klar definierte Aufgaben mit einer festgelegten Methodik bewältigt werden, um komplexere, aber wiederkehrende und genau spezifizierte Probleme zu lösen. Die besonderen Vorzüge der schwachen KI liegen in der Automatisierung und im Controlling von Prozessen, aber auch der Spracherkennung und Sprachverarbeitung.
Die schwache KI unterscheidet man dann von der starken KI. Die starke KI, die kann eben Arbeiten zur Erledigung von Aufgaben auf Augenhöhe mit Menschen bewältigen. Also da handelt es sich wirklich um eine KI, die man auch oft in Filmen sieht, zum Beispiel in iRobot oder in anderen Science-Fiction-Filmen, in denen dann die KI sogar eine Art Eigenleben entwickelt. So eine Art von KI gibt es aber bislang laut der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt nicht.
Die Realisierung einer starken KI ist noch nicht in greifbarer Nähe. Eine starke KI kann selbstständig Aufgabenstellungen erkennen und definieren und sich hierfür selbstständig Wissen der entsprechenden Anwendungsdomäne erarbeiten und aufbauen. Sie untersucht und analysiert Probleme, um zu einer adäquaten Lösung zu finden, die auch neu bzw. kreativ sein kann.
Was unterscheidet nun KI von normalen Computerprogrammen? Bei KI ist es eben so, dass die auch unstrukturierte Daten verarbeiten kann, also zum Beispiel Videos, Texte, Fotos. Und dass die dann eigene Erklärungsmodelle für die eingespeisten Daten findet. Das nennt man dann auch maschinelles Lernen. Also in der klassischen Statistik ist es so, dass man strukturierte Daten eingibt, also zum Beispiel Datenreihen, Statistiken, die man bereits ja so aufbereitet hat, dass die Maschine die direkt verwenden kann und berechnen kann. Und man nimmt dann auch schon ein Modell an, das die Daten erklären soll. Und ja, der Anwender steuert dann auch das Modell und prüft dann auch Hypothesen, um dann mit dem Modell letztendlich die Daten zu erklären. Und am Ende passt dann entweder das Modell, das man annimmt oder nicht. Beim maschinellen Lernen, also bei der künstlichen Intelligenz, ist es hingegen so, dass man da erstmal kein Modell annimmt, sondern die Maschine einfach das bestpassende Modell zu den Daten, die man da eingibt, dann findet. Die ersten Anwendungen im Bereich künstliche Intelligenz wurden dann auch bereits in den 50er Jahren entwickelt. Das Flossbach von Storch Research Institut beschreibt in dem Artikel Maschinelles Lernen an Finanzmärkten gekommen, um zu bleiben, aus dem Jahr 2023 mehrere solcher Anwendungen aus der Frühzeit der KI.
Zu Beginn der Forschung zu künstlicher Intelligenz Anfang der 1950er Jahre beschränkten sich die praktischen Anwendungen auf Programme, die einfache, standardisierte Berechnungen durchführen konnten und auf normativen Regelsystemen beruhten. Beispielsweise brachte der britische Informatiker Christopher Strachey im Jahr 1951 einen Computer die Regel für das Brettspiel Dame bei. Bereits ein Jahr später wurde von Anthony Oettinger an der Universität Cambridge ein erstes selbstlernendes Programm vorgestellt. Shopper konnte in einer Modellwelt von 8 Geschäften einkaufen. Beim ersten Einkauf durchlief das Programm die Geschäfte zufällig, merkte sich aber zum Teil, in welchem Geschäft welche Artikel lagerten. Sollte Shopper anschließend einen Artikel besorgen, den er sich gemerkt hatte, ging er direkt in das richtige Geschäft. Damit war das heute dominierende Teilgebiet künstlicher Intelligenz, KI, das maschinelle Lernen, geboren.
In der Zwischenzeit hat man dann dieses maschinelle Lernen auch weiterentwickelt. Es gibt hier ein weiteres Teilgebiet innerhalb des Gebiets des maschinellen Lernens, das sogenannte tiefe Lernen oder Deep Learning. Hier lässt man dem Computerprogramm sehr viel Freiheit mit dem Output, den das Computerprogramm dann nachher ausstößt. Man macht da sehr wenige Vorgaben, wie dieser Output auszusehen hat. Und man verwendet hier auch sogenannte künstliche neuronale Netze. Dabei handelt es sich um Algorithmen, die der Funktionsweise des menschlichen Gehirns nachempfunden sind. Also das sind Programme, die ähnlich funktionieren wie das menschliche Gehirn. Und zwar hat man hier sogenannte Schichten, verschiedene Schichten. Man hat eine Eingabeschicht, in die man eben die Daten eingibt. Dann hat man verborgene Schichten, wo eben diese künstlichen neuronalen Netze dann auch liegen, also diese Algorithmen, die dann diese Daten weiter bearbeiten und sortieren und miteinander verknüpfen. Und dann hat man eine Ausgabeschicht, in der dann eben der Output kommt, also das Modell, das die Daten erklären soll. Und es ist eben so, dass dann bei diesem Deep Learning die Daten in die Maschine gegeben werden und dann eben ein Output rauskommt am Ende. Und den verfeinert man dann weiter, indem man die Daten dann wieder in die Maschine einspeist oder auch neue Daten in die Maschine einspeist, sodass das Modell, das die gesamten Daten erklären soll, dann immer besser wird und die Prognosen dann auch immer besser zutreffen sollen, die das Modell tätigt, beziehungsweise die Maschine tätigt. Und ja, man gibt hier dann eben auch Videos ein, Bilder ein und ja, sehr viele Daten. Also der Unterschied beim Deep Learning ist vor allem auch, dass man eine sehr große Datenmenge eingibt. Das ist noch der Unterschied zum klassischen maschinellen Lernen, das man früher noch betrieben hat. Und das dauert dann eben auch Wochen oder Monate, weil die künstliche Intelligenz dann sehr viel rechnet und die Daten dann immer wieder neu miteinander verknüpft und analysiert. Und es ist dann auch bei diesen Deep Learning-Anwendungen sehr schwer nachzuvollziehen, was das Programm letztendlich genau gemacht hat. Also das Flossbach von Storch Research Institut schreibt über maschinelles Lernen in dem zuvor erwähnten Artikel.
In weitergehenden Formen des tiefen Lernens gibt man den Modellen zusätzliche Freiheit über den Output. Im Jahr 2012 fütterte Google im sogenannten CAT-Experiment ein neuronales Netz mit 10 Millionen zufällig ausgewählten Bildern unter der allgemein gehaltenen Vorgabe, wiederkehrende Muster zu erkennen. Es entstand ein System, das unter anderem Katzen und menschliche Gesichter erkannte. Anstatt wie in der klassischen Statistik zum Beispiel mit Regression auf Basis eines vorgegebenen Modells den künftigen Kurs einer Aktie auf Basis zu schätzen, werden beim maschinellen Lernen große Datenmengen nach Mustern durchforstet. In der Regel werden vorab keine ökonomischen Annahmen getroffen. Man kann sich dies wie eine Tanzfläche mit Tausenden von Tanzpaaren vorstellen, auf der man die Trajektorie eines einzelnen Paares voraussagen will, während sich alle Paare gegenseitig beeinflussen. Es ist schwer vorstellbar, dies durch ein im Voraus definiertes mathematisches Modell abbilden zu können. Idealerweise stößt die Maschine auf Zusammenhänge, die dem menschlichen Auge verborgen bleiben. Computer profitieren dabei davon, eine ungleich größere Datenmenge in gleicher Zeit verarbeiten zu können als der Mensch und nicht unter psychologischen Effekten wie kognitiven Verzerrungen leiden.
Wie wird nun im Fondsmanagement KI eingesetzt? Dazu habe ich den KI-Fondsexperten Günther Jäger vom Vermögensverwalter Plexus Investments angefragt. Ich habe zu dem Thema auch einen Artikel für die deutschen Wirtschaftsnachrichten geschrieben. Dort findet ihr auch alle Quellen und Links zu den Quellen. Link zu dem Artikel ist in der Beschreibung des Podcasts oder des Videos. Und ja, also Günther Jäger von Plexus Investments ist eben an der Veröffentlichung des sogenannten AI Outperformance Index beteiligt, dessen Index, der die Performance von Fonds misst, die maßgeblich durch eine künstliche Intelligenz verwaltet werden. Also wo eine künstliche Intelligenz bzw. Algorithmen das Portfolio weitgehend autonom steuern. Und dann die Technologie auch Kauf- und Verkaufsentscheidungen eigenständig trifft. Und ja, ich habe dann eben Günther Jäger auch gefragt, wie KI bereits eingesetzt wird im Fondsmanagement. Und er schrieb mir dann in einer E-Mail vom 27. Februar 2024.
Während der punktuelle, unterstützende KI-Einsatz im Asset Management laufend zunimmt, gibt es reine KI-Fonds noch relativ selten. Ihre Assets under Management liegen derzeit noch meist unter 100 Millionen Euro pro Fonds. Viele dieser KI-Fonds investieren in Aktien, jedoch oft nur in Large Caps, häufig nur in den USA, meist marktneutral oder long short.
Also Günther Jäger sagt hier, dass KI schon häufig zur Unterstützung eingesetzt wird von menschlichen Fondsmanagern, aber dass es reine KI-Fonds, die wirklich Entscheidungen weitgehend autonom selbst treffen. Solche Fonds gibt es noch relativ wenige. Laut dem Flossbach von Storch Research Institut wird KI vor allem zur kurzfristigen Voraussage erfolgreich eingesetzt. Also das heißt, wenn man jetzt Kurse für Stunden oder Wochen oder vielleicht Tage voraussagen will, dann funktioniert KI tatsächlich schon relativ gut. Etwa nennt Flossbach von Storch den Medaillenfonds des US-Mathematikers Jim Simmons. Simmons ist ein Hedgefondsmanager, der eben bereits Ende der 80er einen Hedgefonds aufgelegt hat, den Medaillenfonds. Und der wird durch eine KI verwaltet. Also laut Simmons greift hier kein menschlicher Fondsmanager ein, sondern die KI trifft alle Anlageentscheidungen. Simmons ist auch ein Pionier, was die künstliche Intelligenz im Fondsmanagement angeht. Und dieser Fonds soll sehr gut laufen. Also das wurde auch von Warren Buffett und Charlie Munger bestätigt, dass dieser Fonds sehr hohe Renditen einfahren soll. Der soll angeblich 44% pro Jahr an Rendite einfahren. Und ja, der handelt auf Basis von Voraussagen, die bis zu 2 Wochen in die Zukunft reichen sollen. Allerdings ist diese Fondsstrategie nicht skalierbar, also laut Medienberichten sollen nur Simmons und Mitarbeiter seines Unternehmens Renaissance Technologies investiert sein, und zwar mit einer Summe von insgesamt 10 Milliarden Euro. Und ja, höhere Anlagesummen könnte man eben mit dieser Handelsstrategie, dieser KI nicht abbilden. Also Wenn da mehr Geld in dem Fonds wäre, dann würde die Handelsstrategie nicht mehr funktionieren und da würde dann keine Überrendite mehr eingefahren werden können. Der Vermögensberater Gerd Kommer hat auch mal diesen Fonds besprochen, diesen Medaillen-Hedgefonds, und Gerd Kommer meinte dann in einem Blogbeitrag, dass es sich dabei eigentlich gar nicht wirklich um einen Fonds handelt, sondern um ein Unternehmen und dass dann die Rendite nicht mehr so spektakulär ist. Und eine weitere Kritik war dann auch von ihm, dass die Fondsrendite auch nicht korrekt berechnet wäre. Den Link zu dem Blogbeitrag findet ihr auch in dem erwähnten Artikel von mir auf den deutschen Wirtschaftsnachrichten, wer das noch genauer nachlesen will. Jedenfalls funktioniert laut dem Flossbach von Storch Research Institut nur diese kurzfristige Prädiktion, also die Voraussage auf kurzer Frist mit KI. Langfristige Prädiktionen funktionieren bislang nicht.
Große Hedgefondshäuser wie Renaissance Technologies und Bridgewater Associates publizieren die Theorien zu ihren Machine Learning-Anwendungen, wenngleich die konkreten profitablen Methoden wie Schätze gehütet werden. Wir meinen zu erkennen, dass sich die Anwender momentan auf kurzfristige Prädiktionen konzentrieren und damit zu Teilen profitable, kurzfristig orientierte Handelsstrategien erstellen können. Machine Learning-Ansätze für die Prognose der langfristigen Entwicklung von Einzeltiteln, wie sie genutzt werden könnten, um Portfolios zusammenzustellen, die über einen langen Zeitraum hinweg eine hohe Rendite versprechen, werden unserer Einschätzung nach nicht erfolgreich betrieben.
Weiter sagt Flossbach von Storch auch, dass der langfristig orientierte Fonds von Jim Simmons auch nicht outperformen würde gegenüber der Benchmark. Das heißt, es gibt hier offenbar nur Fonds, die hier Arbitrage-Möglichkeiten in kurzer Frist finden, die man dann ausbeuten kann. Und keine Fonds, die wirklich langfristig Überrenditen erzielen. Und die dann wirklich auch für Privatanleger interessant wären, weil man dann eben in die auch langfristig rein investieren kann. Solche kurzfristigen Anomalien, die können ja auch immer dann wieder rasch verschwinden. Und zudem sind die dann wahrscheinlich häufig auch gar nicht skalierbar, sondern so wie bei Simmons nur mit relativ kleinen Beträgen abbildbar, weil die ansonsten auch verschwinden würden. Nun ein paar Worte dazu, wie die KI-Fonds performen, die eben versuchen, langfristig richtige Voraussagen zu treffen. Beim AI Outperformance Index von Plexus Investments war es so, dass zuletzt 40% der KI-Fonds eine Benchmark outperformen konnten im Gesamtjahr 2023. Im Gesamtjahr 2022 war die Outperformer-Rate bei 44% und 2021 bei 18%. Das zeigt, dass in Summe die KI-Fonds nicht über Können verfügen, also dass sie nicht dauerhaft eine Benchmark schlagen können. Denn wenn die über Können verfügen würden, dann müssten ja über 50% ihre Benchmark schlagen. Weil 50% wäre ja genau die Zahl, die zu erwarten wäre, wenn das Ganze nur durch Zufall bedingt wäre. Tatsächlich ist es ja aber auch sogar so, dass die Zahl sogar geringer ist, als durch Zufall zu erwarten wäre, was eben nahelegt, dass die KIs über kein Können verfügen. Chinesische Forscher der Universität Macau untersuchten in einer Studie auch im Jahr 2022, ob KIs den Markt schlagen können, also ob sie besser performen als passive Benchmarks. Und sie berichten dann:
Wir stellen fest, dass diese Fonds den Markt per se nicht übertreffen. Ein Vergleich zeigt jedoch, dass KI-gestützte Fonds ihre von Menschen verwaltenden Vergleichsfonds deutlich übertreffen. Wir zeigen außerdem, dass die Outperformance von KI-Fonds auf ihre niedrigen Transaktionskosten, ihre überlegene Fähigkeit zur Aktienauswahl und ihre geringen Verhaltensverzerrungen zurückzuführen ist.
Laut der Studie konnten KIs die menschlichen Fondsmanager um 5,8% auf Nettobasis schlagen pro Jahr. Also das ist schon eine sehr ordentliche Outperformance laut die diese Studie festgestellt hat. Und ja, die Autoren sagen eben, dass es daran liegt, dass diese KI-Fonds zum einen weniger handeln und denen dann natürlich weniger Handelskosten und Steuern fondsintern entstehen. Und zum anderen unterliegen diese KIs eben auch weniger Verhaltensverzerrungen. In dem Artikel für die deutschen Wirtschaftsnachrichten habe ich mir auch nochmal eine kleine Stichprobe von 3 KI-Fonds genommen und geguckt, ob die eben ihre Benchmark schlagen konnten. Das waren auch alles Fonds, die in Deutschland verfügbar sind und relativ groß sind. Und es war dann auch so, dass die ihre Benchmark nicht schlagen konnten, beziehungsweise einen MSCI World ETF nicht schlagen konnten. Nun noch am Schluss ein paar Worte dazu, ob künftig solche KIs langfristig den Markt outperformen könnten, also ob langfristige Prädiktion künftig gelingen könnte und dann solche KIs besser performen werden als passive ETFs. Da gehen die Meinungen laut dem Flossbach von Storch Research Institut auseinander. Also manche sind da tatsächlich der Meinung, dass sowas möglich wäre. Aber meine klare Meinung ist da, dass sowas nicht geht. Ich glaube, dass dauerhaft auch das ETF-Investieren die beste Lösung bleiben wird. Und zwar aus 5 Gründen, die ich jetzt mal noch kurz nennen werde. Also zum einen ist es so, dass die KIs im Schnitt ja auch nur bloß die Marktrendite erzielen können. Gehen wir mal von einer Welt aus, in der es keine menschlichen Fondsmanager mehr gibt, sondern nur noch KIs und ETFs. Dann wäre es ja so, dass die KIs in Summe die Marktrendite einfahren würden, also die Rendite, die ein kapitalisierungsgewichteter Index eben hat, also der MSCI ACWI IMI. Der ist ja die Rendite, die auch die Anleger im Schnitt bekommen, weil beim ACWI IMI ja alles genau nach Börsenwert gewichtet ist. Und diese Rendite müssen eben im Schnitt die aktiven Investoren, die KIs, bekommen und die bekommen im Schnitt auch die passiven Investoren, die eben genau marktneutral anlegen. Das hat ja auch William Sharp, der Nobelpreisträger, in seinem berühmten Aufsatz Arithmetik des aktiven Managements erklärt. Und das ist ja auch eins der zentralen Argumente für das passive Investieren. Und das Problem ist aber, dass diese KIs aus meiner Sicht noch immer höhere Kosten haben werden als die ETFs, weil die zum einen natürlich mehr Steuern und mehr Handelskosten fondsintern haben, weil die mehr handeln, wahrscheinlich tendenziell, als jetzt ein passiver ETF, weil bei einem kapitalisierungsgewichteten Index wird im Grunde fast gar nicht gehandelt. Und dazu kommt dann auch noch der Strom für die KI und die gesamte Infrastruktur, die Computer, die ja auch gewartet werden müssen und alles. Das ist auch nochmal aus meiner Sicht teurer, als jetzt einfach nur ein ETF aufzulegen. Und diese zusätzlichen Kosten, die werden dann die KI noch immer in Summe hinter die ETFs ziehen. Ähnlich wie das auch bei aktiven Fonds ist, die ja auch höhere Kosten haben. Und deshalb ist im Erwartungswert die KI selbst in so einer Welt dann noch immer schlechter als jetzt ein passiver ETF, der einfach nur nach Marktkapitalisierung vorgeht. Das zweite Problem ist dann, selbst wenn wir jetzt annehmen, dass es KIs gibt, die über Können verfügen, die tatsächlich in der Lage sind, dauerhaft den Markt auch zu performen, auf lange Sicht, dann ist es ja meistens nötig, dass man erstmal eine gewisse Performance-Historie von der KI vorliegen hat. Also man muss erstmal ein paar Jahre lang sehen, ob die tatsächlich solche Überrenditen abwirft oder nicht. Und das Problem ist, dass da meistens 10 Jahre nicht reichen, um mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen zu können, dass diese KI einfach nur durch Glück eine Outperformance eingefahren hat oder auch ein menschlicher Fondsmanager durch Glück. Sondern man braucht da in der Regel längere Zeiträume von über 30 Jahren. Es sei denn, die Outperformance ist wirklich sehr, sehr hoch und auch sehr stetig. Das heißt, wirklich jedes Jahr fährt die KI eine Outperformance ein. In dem Fall kann es auch schneller gehen. Aber selbst dann braucht man wahrscheinlich dann noch immer 10 Jahre. Es hängt natürlich davon ab, wie hoch die Outperformance ist und wie stetig. Die KI ist da halt letztendlich eine Art Blackbox und wie der menschliche Fondsmanager irgendwo auch. Und deshalb ist es einfach schwierig, da eine erfolgreiche KI zu identifizieren. In Folge 5 dieses Podcasts habe ich das näher erklärt für menschliche Fondsmanager. Dann das dritte Argument, warum ich glaube, dass die KIs auch langfristig die ETFs nicht schlagen können, ist, dass die KI auch nie über alle Informationen verfügen wird, die eben nötig sind, um eine Prognose zu tätigen, um eine zutreffende Prognose zu tätigen. Also der Kurs zum Beispiel von einer Aktie wird ja durch extrem viele verschiedene Faktoren bestimmt. Also zum Beispiel von der Risikoneigung jedes einzelnen Anlegers, wie riskant er zum Beispiel eine bestimmte Aktie erachtet. Also das heißt, der Kurs von einer Aktie hängt von extrem vielen Umständen ab, von den Meinungen und Erwartungen von Millionen von Menschen. Und diese Informationen sind uns ja gar nicht alle bekannt. Und zudem ändern sich die Informationen ja auch laufend. Also die Menschen ändern ja ständig ihre Erwartungen und Meinungen über die Märkte und über eine Aktie und so weiter. Und ja, das Problem ist eben, dass diese ganzen Informationen der künstlichen Intelligenz ja gar nicht vorliegen. Und ohne dass man da nicht alle Informationen vorliegen hat, ist es auch gar nicht möglich, da eine Prognose mit Sicherheit treffen zu können, weil da mir dann natürlich wesentliche Teile der Wirklichkeit fehlen, um da eine zutreffende Einschätzung treffen zu können. Und das Problem ist auch, dass viele dieser Informationen ja auch subjektiver Natur sind. Also das sind ja Meinungen und Erwartungen, die man oft auch nicht mal wirklich wissenschaftlich vielleicht ausdrücken kann. Wie will man zum Beispiel ein Gefühl der Angst oder der Gier irgendwie wissenschaftlich oder in einer Art quantitativ-numerischen Weise ausdrücken, sodass eine Maschine dann daraus Nutzen ziehen kann und die Information verarbeiten kann und daraus dann eine Prognose ableiten kann. Also ich glaube, das ist nur sehr schwer bis gar nicht in vielen Fällen möglich. Das heißt, wenn es um Marktphänomene geht, dann haben wir es mit hyperkomplexen Phänomenen zu tun, bei denen sehr viele unterschiedliche Ursachen und Faktoren mit reinspielen, die das Gesamtergebnis beeinflussen. Und da sind Prognosen im Grunde nicht möglich. Das habe ich auch alles in Folge 13 dieses Podcasts erklärt. Und diese erhöhte Komplexität, die wir eben am Markt haben, die führt dazu, dass wir sogenannte Knightsche Unsicherheit haben. Also Frank Knight war ein Ökonom, der in den 30er Jahren sehr viel über Risiko und Unsicherheit geschrieben hat. Und Knight wurde dann auch sehr stark von den Ökonomen der österreichischen Schule rezipiert. Und ja, die Austrians gehen eben davon aus, dass es zwei Arten von Unsicherheit gibt. Es gibt eben Class Probability und Case Probability. Class Probability ist sowas wie ein Würfelwurf. Das kann ich genau berechnen bei einem Würfelwurf. Da kann ich ja sagen, es gibt so und so viele mögliche Ergebnisse. Also 1 bis 6 die Zahlen, 6 mögliche Ergebnisse. Und jedes Ergebnis hat eine Wahrscheinlichkeit von einem Sechstel. Am Markt habe ich hingegen Case Probability. Da habe ich eine unbegrenzte Anzahl an möglichen Resultaten, für die ich dann auch keine konkrete Wahrscheinlichkeit berechnen kann. Und deshalb unterscheiden die Österreicher dann eben auch zwischen Risiko und Unsicherheit. Risiko ist das, was ich berechnen kann, und Unsicherheit ist das, was ich am Markt habe, also Case Probability. Und dieses Konzept geht eben zurück auf Frank Knight. Das ist eben auch das Problem der KI, also die Marktphänomene, die lassen sich so eben nicht berechnen. Und Experten sehen daher eben auch aufgrund dieser Knightschen Unsicherheit, die wir am Markt haben, die Möglichkeiten der KI als begrenzt an. Zum Beispiel gilt das für US-Forscher, die im Jahr 2024 die Studie Are the Futures Computable? Knightian Uncertainty and Artificial Intelligence veröffentlicht haben. Diese Forscher zitieren den deutschen Psychologen und Risikoforscher Gerd Gigerenzer in ihrem Paper.
Im Zentrum dieser Herausforderungen steht laut Gigerenzer das Problem der Unsicherheit. Zitat: Wenn die Umwelt stabil ist, kann KI den Menschen übertreffen. Wenn die Zukunft wie die Vergangenheit ist, sind große Datenmengen nützlich. Wenn es jedoch zu Überraschungen kommt, kann uns Big Data, bei der es sich immer um Daten aus der Vergangenheit handelt, über die Zukunft täuschen. Zitat Ende. Gigerenzer argumentiert weiter, dass, Zitat, viele der Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, keine klar definierten Spiele sind, sondern Situationen, in denen die Unsicherheit im Überfluss herrscht. Zitat Ende. Und das, Zitat, der Mensch die Hauptquelle der Unsicherheit ist. Zitat Ende. In ähnlicher Weise sehen zahlreiche Wissenschaftler aus anderen Bereichen, darunter mehrere prominente Computertheoretiker, ein ähnliches Problem der Unsicherheit als kritische Randbedingung für den Einsatz verschiedener Arten von KI.
Also die Forscher sagen hier, dass KI eigentlich so lange gut funktioniert, wie nichts Unvorhergesehenes passiert, aber sobald eben diese neidische Unsicherheit wirklich durchschlägt und Dinge passieren, die so vielleicht normalerweise nicht passieren würden oder nicht so regelmäßig passieren, dann versagt eben die KI. Das heißt, wenn man Situationen hat, einfache Situationen, wo man Risiko leicht berechnen kann, dann funktioniert die KI gut. Aber sobald es eben wirklich an die komplexe Realität geht, wo wir kein Risiko mehr haben, sondern Unsicherheit in der Terminologie der Österreicher, dann versagt die KI. Das letzte Problem der künstlichen Intelligenz ist dann auch, dass da eine sehr hohe Rechenleistung nötig sein könnte, um eben Prognosen, die zutreffen, zu erstellen. Nehmen wir jetzt mal an, die KI hätte wirklich alle Informationen und sie könnte auch antizipieren, wie die Menschen künftig handeln. Selbst dann, glaube ich, wäre eine KI noch immer im Nachteil, denn das Problem könnte dann sein, dass auch eine sehr hohe Rechenleistung nötig wäre, um diese gesamten Informationen zu verarbeiten, weil das wären ja extrem viele Daten, die da vorhanden wären. Und die müsste man ja dann alle erstmal miteinander in Verbindung bringen, sortieren und dann auch auswerten. Und da könnte die Rechenleistung eben sehr hoch sein und womöglich auch zu hoch für einen Fonds, sodass sich das am Ende dann nicht mehr lohnen würde finanziell, weil einfach die Stromkosten und so weiter zu hoch wären. Es gibt Studien von Ökonomen der österreichischen Schule zur Frage, ob man im Sozialismus die gesamte Wirtschaft über Computer steuern könnte, also ob Computer praktisch entscheiden könnten, wie viel jetzt von was produziert werden soll. Das Problem im Sozialismus ist ja, das ist die Kritik der Österreicher am Sozialismus, dass alle Produktionsmittel ja nicht im Privateigentum sind, sondern im Gemeineigentum, also im Staatseigentum. Das Problem ist dann, dass es keine Preise für diese Produktionsmittel gibt. Der Markt ist aus Sicht der Österreicher ein Mechanismus, in dem eben Informationen verarbeitet werden. Also jeder, der Informationen hat, der lässt die ja in seine Entscheidung einfließen, wie viel Geld er für ein bestimmtes Produkt bezahlt. Die Preise, die daher in der Wirtschaft dann vorhanden sind, reflektieren am Ende die Erwartungen der Leute auf dem Markt und das gesamte Wissen der Leute auch darüber, wie die Umstände auf dem Markt sind. Und die sind sozusagen dann Informationssignale. Wenn jetzt zum Beispiel Güter knapp werden, dann steigt der Preis und die Produktion wird dann auch ausgeweitet. Also letztendlich ist der Preismechanismus eine Art riesiger Informationsübertragungsmechanismus. Und da fließen eben ganz viele verschiedene Informationen ein. Und die Österreicher argumentieren eben, dass man diese Informationen einerseits gar nicht wirklich alle vorliegen hat, wenn man jetzt ein sozialistischer Planer ist, der eben die Produktion zentral steuern will. Und dass diese Informationen auch gar nicht in wissenschaftlicher Form vorliegen, da das oft Meinungen und Erwartungen sind, die man eben auch nicht wirklich wissenschaftlich, numerisch, quantitativ ausdrücken kann, sodass die zum Beispiel durch einen Computer verarbeitet werden können. Und deshalb sagen die Österreicher, es eben Sozialismus nicht wirklich möglich und auch einer Marktwirtschaft unterlegen. Das hat Ludwig von Mises zum Beispiel schon Anfang der 1920er Jahre argumentiert, als der Kommunismus und die Planwirtschaft gerade so erst im Kommen waren. Da hat er schon argumentiert, dass das eben zu großer Knappheit und Elend in den Ländern führen wird, die so eine Planwirtschaft einführen, was sich später ja dann auch bewahrheitet hat. Ganz einfach, weil man eben diese Preise letztendlich nicht vorliegen hat und dann auch eine Art Wirtschaftsrechnung nicht tätigen kann, weil Unternehmer ja auf Basis dieser Preise ja dann auch immer berechnen, ob sich jetzt eine Produktion lohnt oder nicht. Kritiker der Österreicher sagen aber, dass man das Problem, dieses Wertrechnungsproblem mit Computern lösen könnte, indem man eben in die Computer ganz viele Daten einspeist. Und die Kritik der Österreicher ist eben, wie ich bereits gerade erklärt habe, dass die Informationen nicht vorliegen, dass man die teils auch gar nicht in einer Form ausdrücken kann, die durch Computer genutzt werden kann. Aber die Österreicher gehen dann auch noch einen Schritt weiter in Artikeln und sagen, selbst wenn man jetzt die Informationen alle vorliegen hätte, würde das noch immer nicht klappen, weil da die Rechenleistung der Computer nicht genügt. Da ist erst kürzlich eine neue Studie zu dieser Frage erschienen im Jahr 2024 von Österreichern, also Ökonomen der österreichischen Schule aus den USA. Der Titel lautet Revisiting the Computational Problem. In der Studie heißt es:
Im Jahr 2013 berechnete Engelhardt, dass die Gesamtleistung der 500 besten Supercomputer etwa 10,5 Billionen Jahre benötigen würde, um die Verteilung von 80.000 heterogenen Gütern auf 6 Milliarden Verbraucher zu berechnen, was eine ernsthafte praktische Herausforderung für die Umsetzung computergestützter zentraler Planung darstellt. Alan Cottrell stellt Engelhardts Behauptung in Frage. Wir korrigieren Fehler sowohl bei Engelhardt als auch bei Cottrell und bieten eine Möglichkeit, die Produktion in das Problem einzubeziehen. Das Ergebnis? Moderne Supercomputer sind immer noch nicht leistungsfähig genug, um das Rechenproblem der zentralen Planung zu lösen.
Das heißt, die Autoren haben hier geguckt, ob man denn wirklich alle Güter zentral zuplanen könnte, wie das der Sozialismus machen will, indem man eben Computer einsetzt. Und das Ergebnis war dann, dass da nicht genügend Rechenleistung da ist. Das hat dann zu einer Kritik von einer anderen Forscherin geführt. Und die österreichischen Autoren haben dann die Berechnung jetzt in der neuen Studie dann nochmal überarbeitet und sagen eben, ja, es ist weiter nicht möglich, dieses Rechenproblem zu lösen. Und für KI gilt ja letztendlich das gleiche Rechenproblem, da dann eben auch hier eine sehr große Menge an Daten ausgewertet werden müsste, um da zuverlässige Voraussagen aufzustellen. Und das halte ich eigentlich für kaum möglich. Also ich halte es für fraglich, ob da die Rechenpower überhaupt vorhanden wäre. Und selbst wenn diese Rechenpower vorhanden wäre, würde das vermutlich auch sehr viel Strom kosten. Und das ist ja dann auch Aufwand, so einen Computer am Laufen zu halten, so einen Supercomputer. Und deshalb, glaube ich, wird sich das dann auch nicht wirklich lohnen für Fonds. Das müssten dann schon sehr, sehr große Fonds sein. Es ist auch zum Beispiel so, dass der fünftgrößte Supercomputer aus Deutschland 18 Gigawatt Strom pro Jahr verbraucht. Also das entspricht Stromkosten von 9 Millionen Euro. Das waren allerdings die Stromkosten aus dem Jahr 2022, die dürften wahrscheinlich jetzt nochmal deutlich höher sein. Halten wir also als Fazit fest, ich glaube nicht, dass KIs irgendwann mal besser sein werden als ETFs und dass deshalb dann passives ETF-Investieren irgendwann nicht mehr sinnvoll sein wird und alle nur noch mit Hilfe einer KI Geld anlegen werden. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Allein schon aus diesem denklogischen Grund, dass die KI ja in Summe auch immer nur die Marktrendite einfahren kann. Da aber die Kosten der KI, glaube ich, auf jeden Fall höher sein werden, da solche Supercomputer auch viel Strom verbrauchen, ist da langfristig Buy and Hold auf jeden Fall besser. Und zudem ist die Realität eben so komplex, dass diese KIs auch nie wirklich zutreffende Voraussagen erstellen können, ganz einfach, weil denen auch nie wirklich alle Daten vorliegen werden über die Realität, weil diese Daten einerseits nicht in wissenschaftlicher, quantitativer Art ausdrückbar sind, also als Zahl, die dann der Computer berechnen kann, und andererseits dann auch, selbst wenn diese Daten bekannt wären, da auch einfach die Rechenleistung fehlt. Das war's mit der heutigen Folge. Falls ihr Themenwünsche habt für diesen Podcast, dann schickt mir gerne eine E-Mail Meine E-Mail-Adresse lautet info@buyandhold-podcast.de. Ich habe da in der Vergangenheit schon sehr gute Ideen von Zuhörern bekommen und bin da immer offen für neue Ideen. Ihr könnt mir auch bei Fragen eine E-Mail zusenden oder bei Kritik oder anderen Anregungen. Auch wenn ihr ein Depot habt, über das ihr gerne mal jemanden schauen lassen würdet, dann könnt ihr mir gerne da die Infos zu eurem Depot zusenden. Und falls das interessant ist, würde ich das dann auch besprechen. Ich werde da natürlich eure Daten, Name und so weiter oder irgendwelche anderen Informationen, die da Rückschlüsse auf euch zulassen, nicht nennen. Ich habe in Folge 30 auch schon mal das Depot eines Zuhörers besprochen. Hört da auch gerne rein. Guckt außerdem gerne in die alten Folgen dieses Podcasts rein. In Folge 11 ging es darum, ob man derzeit in KI-Aktien investieren sollte, ob sich sowas lohnt. Und in Folge 13 habe ich darüber gesprochen, warum Prognosen meistens scheitern. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald. Zum Schluss noch ein kurzer, aber wichtiger Hinweis. Dieser Podcast erbringt keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung. Er dient ausschließlich der Information und Unterhaltung. Der Host übernimmt keine Haftung für Anlageentscheidungen, die er aufgrund der im Podcast gehörten Informationen trifft. Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Mehr Informationen dazu findet ihr in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.